und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcast. Ich begrüße Jochen Kaupert. Hallo.
Hallo, Erik.
Ja, wir wollen uns einem möglicherweise sehr wehleidigen Thema heute anschließen. Eigentlich dein Hauptthema, und zwar geht es um die Autos bzw. um die Automobilhersteller. Wir wollen mal so einen kleinen Rundumschlag machen. Wir schauen nach Ferrari, nach den Zahlen, die wir bekommen haben. Sie bauen rasante Autos und die Aktie hat es ja rasant nach unten gezogen. Kleine Erholung haben wir schon mal gesehen. Wir schauen auf Tesla gestern Abend mit den Zahlen. Bisschen nach China, BYD, XPeng und dann zum Schluss natürlich auch unsere deutschen Autobauer. Was geht da noch? Lohnt sich das jetzt überhaupt noch? Sehen wir da noch ein Comeback? Oder ist die Konkurrenz einfach zu groß? Ich sag mal, wir sehen es bei einer Porsche mittlerweile. Da tut sich schon seit langem eigentlich fast gar nichts mehr.
Ja? Ich bin bereit. Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
Wie du möchtest. Wie du möchtest.
Sehr gerne.
Wir fangen an, genau, mit Ferrari. Wir sehen es jetzt auch auf dem Chart. Ja, nach den Zahlen, die wir bekommen haben, es hat nicht so gut ausgesehen, muss man tatsächlich sagen. Wobei wir ja schon bei Ferrari gerade im letzten Jahr 24 ziemlich gut gelaufen sind mit der Aktie, ja, über 400 Euro zwischenzeitlich oder schon fast die 500 Euro hier angelaufen, was das anging. Woran hat das jetzt gelegen, dass wir so einen kleinen Crash, sag ich mal, einfach nach den Zahlen gekriegt haben?
Na, es war schon ein knackiger Rücksetzer. Also du kannst, na, Crash will ich jetzt nicht sagen, aber für die Ferrari-Aktie oder für die eher erfolgsverwöhnten Aktionäre war es schon ein krasser Dip nach unten, muss man schon fairerweise dazu sagen. Ja, letztendlich es ist ja so, dass die Erwartungshaltung im Vorfeld des Kapitalmarkttags von Ferrari schon ziemlich hoch gewesen ist. Mhm. Ja. Und dann hat Vorstand Benedetto Vigna gesagt, okay, bis 2030 werden wir die Wachstumsraten etwas zurückschrauben. Die Analysten sind von 10% pro Jahr ausgegangen. Jetzt sagt er, oh Mensch, wir werden wahrscheinlich nur 6% im Jahr wachsen. Mhm. Gut, alle deutschen Automobilhersteller werden wahrscheinlich bei solchen Wachstumsraten und Ergebnissteigerungen froh. Ja. Aber Absolut. Das ist eine andere Nummer, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Was jetzt Ferrari betrifft, es war die Enttäuschung natürlich groß, auch was die Vorstellung des neuen Elektro-Ferraris jetzt betrifft, haben sie auch irgendwie einfach mehr Input und mehr Informationen jetzt erwartet. Aber letztendlich war der Rücksetzer meines Erachtens nach schon ein bisschen zu krass gewesen. Mhm. Und da haben sie die Aktie jetzt schon zurecht gestutzt, wobei natürlich auch immer wieder die Frage im Vorfeld ist, wie hoch ist die Aktie bewertet? Wie hoch ist das Unternehmen an der Börse bewertet? Wir hatten natürlich sehr hohes Kursumsatzverhältnis, sehr hohes KGV im Bereich von fast 40. Die war auf Luxusniveau gepreist, sicherlich auch berechtigt. Aber wenn die Wachstumsraten da zurückgehen, da ist natürlich erstmal Ernüchterung angesagt. Oh, ja, und da sagen sie, toll, jetzt müssen wir uns auf andere Niveaus einstellen. Ja. Und du wirst mit Sicherheit noch fragen, wo geht's denn hin mit der Aktie, ne?
Ja, wo geht's hin mit der Aktie? Kommen wir auf jeden Fall gleich drauf zu sprechen. Du hattest ja gerade nochmal Elektromobilität bei Ferrari angesprochen. Hat man jetzt gemerkt, dass die Kunden doch nicht so gerne Elektro-Ferrari fahren wollen?
Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Punkt, weil Ferrari ja auch immer gesagt hat, okay, wir wollen die Elektrorate peu à peu hochfahren und wollen auch das erste rein elektrische Modell ausrollen. Mhm. Und da ist Ihnen jetzt sicherlich auch bewusst geworden, gibt es ja verschiedene Umfragen, dass aktuelle Ferrari-Besitzer, also die aktuell schon einen Ferrari fahren, von denen würden nur wenige Prozent jetzt einen Elektro-Ferrari kaufen. Also 71% haben sich dagegen ausgesprochen. Sagst du, okay, die Frage ist natürlich, hast du dann die Möglichkeit, völlig neue Zielgruppen zu erschließen? Weiß ich nicht. Ferrari lebt natürlich von seinem Design, vom Sound, vom Interieur jetzt auch. Aber Ferrari hat auch mehrere Hybridmodelle und die verkaufen sich nach wie vor, also die verkaufen sich richtig gut, muss man auch dazu sagen. Das wird die Zukunft zeigen, da sind sie jetzt auf jeden Fall vorsichtiger geworden, haben das Ziel für die reinen Elektroautos zurückgeschraubt, das ist ja völlig okay. Ich meine, mein Gott, wenn ich mir die Produktpalette mal anschaue und die Autos, die sie jetzt ausrollen, 2025 und vor allem 2026, dann siehst du ja auch letztendlich, dass sie mit jedem neuen Modell oder Upgrade im Vergleich zum Vorgänger weitaus höhere Preise verlangen und die Margen werden Stück für Stück steigen. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss ja auch, die Prognosen, die sie jetzt bis 2030 formuliert haben, da hast du jetzt natürlich Überraschungspotenzial nach oben. Also ich würde es eher so sehen, dass du sagst, ey, ich habe jetzt die Möglichkeit, in den nächsten Jahren positiv zu überraschen, auch wenn jetzt erst einmal Ernüchterung angesagt ist.
Ernüchterung angesagt. Wir haben es jetzt auf dem Chart gerade schon ganz kurz gesehen. Es ging nach diesem Dip, ja, der so 2-3 Tage hier angehalten hat, ging es dann doch schon wieder ein bisschen mit nach oben. Was machen wir denn jetzt dann mit der Aktie am besten? Also wir sehen es jetzt hier, 343 Euro. Stehen wir jetzt also 340 Euro Marke so im Fokus jetzt als nächstes Ziel. Ja, was machen wir? Können wir da jetzt schon wieder reinkaufen?
Wir sind alle immer prozyklisch. Ja, wenn alles nach oben geht, dann lehnen wir uns zurück und sagen, alles toll. Und meistens haben wir dann so Fear of Missing Out. Wir wollen alle dabei sein. Und dann ist es einfach, irgendwelche Aktien zu kaufen. Mhm. Aber dann, wenn du mal stärkere Rücksätze hast beim Qualitätsunternehmen, wie beispielsweise Ferrari, dann den Mut zu haben, sagst, okay, jetzt kaufe ich in die fallenden Kurse Stück für Stück rein und schaue, dass ich einen guten Einstandskurs und Durchschnittskurs bekomme, dann ist es doch eigentlich eine tolle Chance bei so einem guten Unternehmen. Weil letztendlich muss man auch sagen, Ferrari ist ja nicht in Anführungsstrichen nur oder kannst du nicht unbedingt als Automobilhersteller einstufen. Ferrari produziert Luxusartikel. Mhm. Deswegen sage ich jetzt auch mal, Ferrari mit Porsche zu vergleichen oder mit den Kennziffern von Volkswagen. Mhm. Völliger Humbug. Da musst du sagen, okay, Luxusniveau à la Hermes, du hast künstliche Knappheit. Und wenn du einen Ferrari bekommst, wenn du ihn kaufen darfst, sage ich ja schon. Das ist ja wie eine exklusive Clubmitgliedschaft. Jeder will da rein. Und du hast eine steigende Anzahl von Millionären oder von reichen Menschen weltweit. Das heißt, die Nachfrage wird definitiv hoch bleiben. Ferrari ist ein Luxusprodukt. Und ich liebe die Aktie ja schon, wenn ich auf den Automobilsektor und im Verbrennerbereich einfach unterwegs bin.
Ja. Also können wir den Rücksetzer nutzen.
Definitiv.
Definitiv, sehr gut. Ja, kein richtiger Automobilhersteller ist auch der nächste Kandidat, und zwar Tesla. Ja, das wissen die Leute ja mittlerweile. Elon Musk betont es ja auch immer. Tesla ist kein richtiger Automobilhersteller mehr. Man muss das Unternehmen natürlich deutlich breiter bewerten. Robotik, KI, Robotaxi etc. pp. So, gestern Abend haben wir dann die Quartalszahlen gesehen. Beim Umsatz haben wir ganz gut mit 28,1 Milliarden abgeschnitten. Das war besser als prognostiziert. Was aber, ich will jetzt nicht schon deine Antwort vorwegnehmen, was ja auch zum Teil daran gelegen hat, dass er die
Subventionen?
Genau, die Subventionen, $7,500 in den USA für Elektrofahrzeuge wurden jetzt durch die Trump Administration abgeschafft. Mhm. Und dann, ja, Fear of Missing Out, haben die Leute jetzt gedacht, dann kaufe ich es doch lieber in dem Quartal noch, wo ich die $7,500 noch dazu kriege, ne?
Ja, korrekt. Ja, aber das war der springende Punkt gewesen. Letztendlich sind viele Käufer einfach noch aufgesprungen, weil sie sagen, die $7,500 nehme ich noch mit. Mhm. September ist eben erwähnt, sind die Förderungen jetzt ausgelaufen, und deswegen ist letztendlich auch die gute Zahl bei den Verkäufen zu erklären.
Ja, Gewinn war gut, Verkäufe waren gut. Ah nee, Entschuldigung, Umsatz war gut. Ja. Verkäufe waren gut, Gewinn war nicht so doll. Mhm. Ja, hier hatte man so ein bisschen was zum Wünschen übrig gelassen quasi. Aber wie ich hatte jetzt auch schon im Vorfeld Analysten noch gesehen, die halt ganz klar gesagt haben, dieses KGV von 250, was wir eben haben, da sind 70% dieser Bewertung sind Robotaxi und sind einfach Robotik. Ja, also wie wichtig ist jetzt die Automobilsparte für Tesla noch?
Man hört ja immer wieder, sagst, okay, die Automobilsparte ist für das langfristige Wachstum für Tesla jetzt nicht wichtig. Ja, oder der Fokus liegt letztendlich auf Full Self Driving, Robotaxis, letztendlich auf humanoiden Robotern, wo sich Tesla positionieren will. Fakt ist aber ja auch, irgendwo brauchst du die Kohle, um diese einzelnen Segmente und die weitere Forschung und Entwicklung zu finanzieren. Das heißt, Butter- und Brotgeschäft bleibt ja trotzdem irgendwo das Automobilgeschäft. Das heißt, das Business muss schon auch laufen, dass du sagst, ich habe laufende Einnahmen, die anderen Sachen zu finanzieren. Natürlich ist es letztendlich so, dass du sagst, das wird nicht mehr das Kernbusiness sein irgendwann. Logisch. Aber für mich entscheidend ist ja auch die Tatsache, inwieweit ist denn Tesla wirklich ein KI-Unternehmen, wie sie immer alle sagen? Mhm. Oder inwieweit wird ein Tesla eine gute Rolle im Bereich der Robotaxis spielen? Also im Bereich der Robotaxis sind sie für mich immer noch schuldig geblieben, dass sie sagen, okay, hier kann ich wirklich ein guter Player werden. Weil letztendlich, das war der Start der Robotaxi-Flotte, der verlief ja wirklich relativ holprig, würde ich mal so formulieren. Und es wird ja noch wahnsinnig viel Zeit vergehen, bis sie einfach mal den Sicherheitsfahrer, der am Beifahrersitz Platz genommen hat und noch Platz nimmt, um im Notfall einzugreifen, bis der letztendlich mal das Auto verlassen kann. Und du hast ja in dem Bereich auch echt richtig coole Player, wie zum Beispiel Waymo, die kommen jetzt auch nach Europa, in London werden sie ausgerollt. Mhm. So, oder hast du auch Zooks, die Leute sollen sich wirklich mal im Netz Videos von Zooks anschauen. Ja, die kleinen Zugabteile, das ist eine Tochter von Amazon, die finde ich genial. Und Tesla ist, was das betrifft, einfach für mich noch schuldig geblieben. Ich sage, okay, hier entwickeln wir uns weiter. Also die Anleger lechzen nach positiven News in dem Bereich humanoide Roboter. Ich meine, hier war immer die große Lösung immer dieses Dojo-Projekt, ja, mithilfe künstlicher Intelligenz, einem riesengroßen Computer, dem Supercomputer, Daten zu analysieren, verbessern, Algorithmen und so weiter und so fort. Also letztendlich hat ja Tesla im Moment kein sogenanntes Foundation-Modell, also so vortrainiert, dass du sagst, okay, die Robotaxis laufen oder der humanoide Roboter, der braucht ja auch so ein Foundation-Modell, der sagt, wie und wo kann ich mich bewegen, ja. Das Projekt Dojo wurde, glaube ich, Mitte 2025 eingestellt und jetzt soll es einen Restart geben zu 26, aber im Vorfeld, ich weiß halt nicht, okay, wie kann ich die Bewertung jetzt rechtfertigen? Ich meine, ich bin jetzt echt kein Tesla-Fan, abgesehen von der ganzen Managementleistung, Elon Musk, hey, es ist Wahnsinn, ja. Aber hey, niemand spielt doch diese Klaviatur des Kapitalmarkts so genial wie er, macht die Leute immer wieder neugierig. Mhm. Hey, hier habe ich Cybercab, Robovan, der humanoide Roboter läuft neben der und unterhält sich, dann stellt sich irgendwann raus, oh, das waren ja Menschen im Hintergrund, die sich mit dir unterhalten. Hey, what? Ja, Wahnsinn, aber also es gibt wahnsinnig viele Tesla-Fans und ja, wenn die von der Aktie überzeugt sind und dass sie sich langfristig gut positionieren, ey. Ja. Sehr geil.
Kleinen Rücksatz haben wir gestern gesehen, jetzt $426, 3%, also allzu schlimm haben die Aktionäre es dann tatsächlich nicht gesehen, das ist krass, dass da nicht allzu viel bei rumgekommen ist. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass das auch schlechter ausfallen würde, vor allem jetzt 7. Oktober Tesla-Event, hatten wir uns ja, du hast ja auch einen Artikel darüber geschrieben, ich habe es ja gelesen, wir hatten uns deutlich mehr erhofft, vielleicht mal ein neues, günstigeres Fahrzeug, $20,000 bis $25,000 die Range, ja, was hat es gegeben, eigentlich nicht viel, abgespecktes Model 3 und Model Y, also man greift quasi als Tesla-Aktionär, also ich bin auch kein Tesla-Aktionär. Ich bin Fan von der Aktie, muss ich tatsächlich sagen. Aber man greift, glaube ich, als Tesla-Aktionär immer und versucht, sich an irgendwas halt festzuklammern. Und wird, glaube ich, ein bisschen schwierig.
Ja, ich meine, völlig zu Recht. Mein Elektroauto-Pionier, also grandios, was der auf die Beine gestellt hat. Aber die Produktpalette jetzt, wenn du sie siehst, ist auch völlig angestaubt. Ja, du hast Model 3, Model Y, okay, meistverkauften Modelle. Model S war mal echt der Hingucker schlechthin. Mhm. Das Cyber, Cybertruck. Also alle gesagt haben, das wird das Modell, alles revolutionieren. Okay, ich sehe eigentlich überhaupt nahezu keine Verkäufer. Also
kannst du ja nur in den USA verkaufen, ja, zum großen Teil, und da kommt nicht viel mehr rum.
Da ist das Auto echt ein Ladenhüter.
Ja, das ist richtig. Ja, und der sollte ja von, was sollte er am Anfang kosten? 40 oder 50? Und jetzt kostet er 100 oder 110 oder so? Ne, also das hat ja auch nicht so gut geklappt. Egal, wir sind gespannt. Klar, das ist alles Spekulation. Cathy Wood hat mit ARK Invest für 2030 im Top-Szenario $2,000 für die Tesla-Aktie mit raus. Respekt. Ja, absolute Respekt. Was man davon hält, das kann jeder für sich. Hat sie auch bei uns. Cathy Wood war ja im Podcast bei mir vor 2 oder 2,5 Monaten. Da hatte sie das ja alles erläutert. Und ja, der große Umsatz für sie dann halt eben mit dem Markt Robot Taxi, dass das halt eben läuft. Und wir sind gespannt, wie schnell das dann wirklich auch in die Realität eben umgesetzt werden kann, dass es ohne Probleme dann funktioniert. So, wir schauen weiter und zwar auf China, den chinesischen Markt, ja, wo Tesla auch zum Teil immer noch zu kämpfen hat, BYD. Und XPeng bzw. JPeng wollen wir uns zusammen mal anschauen. Grundsätzlich mal, bevor wir auf die Einzelwerte schauen, meine Frage, wie stark umkämpft ist der chinesische Markt mittlerweile? Also wir haben ja jetzt nicht nur wie in Deutschland die 4, 5, 6 großen Autobauer, sondern in China gibt es ja schon zuhaufe auch kleinere Firmen, die eben aus dem Boden sprießen oder jetzt in den letzten Jahren eben aufgekommen sind. Also kann man noch so richtig Fuß fassen, dass man sagt, die werden den chinesischen Markt dominieren, oder ist das fast unmöglich? Weil immer neue Modelle mit, da ist noch ein Gimmick und da kannst du das so und so machen. Da bei dem Auto kann eine Drohne auf dem Dach landen, haben wir mittlerweile auch schon gesehen in China. Ja? Ja. Also wie sieht es aus im chinesischen Markt?
Ja, letztendlich ist es ja wirklich in China so, dass du sagst, vergeht ja kein Tag, in dem irgendwelche News kommen und neue Produkte irgendwo ausgerollt werden oder vorgestellt werden. Aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, wo es sich herauskristallisiert, wer jetzt im chinesischen Markt eine dominante Rolle spielen wird. Also die Top 5 oder Top 10, die bilden sich jetzt langsam aber sicher raus. Der Konkurrenzkampf ist wirklich brutal. Aber jetzt auch durch den Preiswettbewerb, den sie jetzt zuletzt immer wieder ausgerufen haben, und die Preissenkungen angeführt von BYD, wird sich letztendlich herauskristallisieren, wer übersteht und wer überlebt diesen knallharten Wettbewerb und wer bleibt letztendlich auf der Strecke. Aber es ist schon wirklich spannend, was die Chinesen hier auf die Beine gestellt haben. Die haben auch gesagt, okay, jetzt mit dem Swing vom Verbrenner hin zur Elektromobilität haben wir die Chance, gute Produkte auf die Beine zu stellen und diesen Markt zu dominieren. Die haben es mit staatlichen Subventionen angeschoben, der Staat hat reingebuttert, Milliarden von Dollar umgerechnet. Dass dieses Segment funktioniert und die deutschen Hersteller haben das absolut verpennt und in USA, gut, hast du Tesla und dann lange nichts. Und China hat es einfach geschafft, diesen Markt letztendlich mithilfe des Staates jetzt auch zu dominieren und hier wirklich knackige und richtig gute Produkte auf den Markt zu bringen.
Ja, hast du denn irgendwie einen Favoriten, zwei, drei Favoriten, wo du eben sagst, das sind die chinesischen Player, auf die man setzen kann? Ist da eine BYD drunter?
Also letztendlich muss man schon sagen, BYD ist jetzt zu dem ersten Stadium entwachsen und dominiert den chinesischen Markt. Die haben eine wahnsinnig coole Marktstellung in China, der größte Elektroautohersteller in China und weltweit. Und haben natürlich in der Modellpalette ja alles anzubieten. Ja, Billigmodell, Seagull, dann hast du den Seal im Mittelklasse-Segment und ein Luxussegment mit Yangwang. Das ist schon echt irre, was die ausgerollt haben. Für BYD ist jetzt alles entscheidend. Der nächste Schritt ist die Internationalisierung und die Expansion. Wenn das funktioniert, dann haben sie die Möglichkeit, ihre Verkäufe weiter zu steigern und letztendlich auch höhere Margen einzufahren. Weil im Ausland oder in Europa hast du die Möglichkeit, einfach weiter höhere Margen zu erzielen im Vergleich zu China. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, die verdienen, glaube ich, es ist 11-fache am Gewinn, wenn sie ein Auto in Europa verkaufen im Vergleich zum Heimatmarkt.
Weil die Konkurrenz einfach größer ist, dass sie die Preise nicht so hoch machen können? Oder woran liegt das genau?
Einerseits hast du die Konkurrenzsituation in China, wo sie jetzt letztendlich auch mehr wieder an der Preisschraube gedreht haben. Mhm. Und in Europa hast du einfach die Chance, höhere Preise zu verlangen, weil es der Markt auch irgendwo hergeht. Wobei wir natürlich auch sagen müssen, wenn du jetzt ein Seal kaufen willst in Europa und speziell jetzt in Deutschland und sagst, du, bin ich jetzt wirklich bereit, 46.000 Euro für ein BYD Seal hinzulegen? Ja oder nein? Mhm. Also das ist für mich schon auch eine Preisfrage. Und letztendlich sage ich schon auch, die sind schon recht hoch gepriced. Sind sie das wert? Ja oder nein? Ich sag mal, wenn die Autos jetzt unter 40.000 Euro zu haben wären oder 35, wow, das wäre jetzt wirklich ein cooler Preis, wo auch der deutsche Konsument dann letztendlich bereit wäre, hey, da schaue ich mir die Sache schon ein bisschen genauer an. Denn im Moment ist ja wirklich immer nur Vorsicht geboten, ich will vielleicht kein chinesisches Elektroauto kaufen, ja, ich will ein deutsches Fabrikat oder kommt von mir aus noch ein Volvo oder Kia oder ein Amerikaner. Aber bei den chinesischen Elektroautos, da ist immer noch die Skepsis vorhanden, das sieht man jetzt letztendlich auch.
Ja. Was machen wir mit BYD oder mit einer XPeng?
Also bei BYD, wenn wir rein auf den Chart im Moment mal gucken, dann ist es schon so, dass die Aktie, glaube ich, vom Hoch 35% korrigiert hat. Das ist schon wirklich knackig. Und da muss man jetzt mal schauen, dass die bei umgerechnet sind es, glaube ich, so 11,40 Euro. Also, also da muss ich schon wirklich jetzt mal auskonsolidieren und das muss definitiv jetzt schon halten. Ja. Und die Leute müssen dann wirklich überzeugt sein von den nächsten Schritten, die müssen sitzen. Ausbau der Produktionsstätten in Ungarn, das muss jetzt Form annehmen, das muss laufen. In der Türkei gibt es nur Absichtserklärungen und wenn das nicht schnell vorwärts geht, dann bin ich auch skeptisch, dass das 2026 jetzt funktioniert. Dann wird über drittes Werk im Moment diskutiert in Spanien. Die Batterieproduktion soll angesiedelt werden. Also grundsätzlich, eigentlich haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und die müssen sie jetzt wirklich gut ausspielen. Ausbau des Händlernetzes ist wichtig, weil wenn du in Deutschland nicht sichtbar bist, hast du im Moment, glaube ich, nur 35 Händler. Also da hat sogar Xiaopeng mehr Händler, dass du sagst, okay, ich bin sichtbar. Wenn die Sichtbarkeit nicht da ist, kauft niemand ein Produkt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Produkte sind gut. Und die Wertschöpfungskette ist genial. BYD baut fast alles selber, Batterie und einzelne Sensoren und so weiter. Xiaopeng ist ähnlich gut aufgestellt. Und langfristig glaube ich schon, dass sie gute Chancen haben, wenn sie jetzt die einzelnen Trümpfe ausspielen, dass die Aktie auch dann sich mal wieder fängt und letztendlich auch langfristig steigt.
Das wäre gut.
Hast du selber Aktien, Erik?
BYD-Aktien nicht. Ja. Nee, BYD nicht. Schauen wir mal auf die Sparte, die wahrscheinlich noch viele unserer Zuschauer eben als mögliche Altlast bei sich im Portfolio haben, die deutschen Autobauer. Nämlich, jetzt ist die Frage, kann ich es eine Altlast nennen? Wir schauen mal zu Beginn auf den Chart von der VW, dann Mercedes und dann ja zum Schluss das große Trauerspiel der Porsche-Aktie. Ich glaube, so darf man das wirklich mittlerweile bezeichnen. Ja gut, VW jetzt gestern die Nachricht, dass man Probleme kriegen könnte in der Produktion, dass man ein oder zwei Linien anhalten müsste, Produktionslinien, weil man eben eine Shortage von den Chips aus den Niederlanden hat. Gut, das spielt jetzt ins ganz große Bild natürlich nicht allzu viel mit rein. Trotzdem ist es wieder mal eine weitere Negativnachricht, nur mal eben für einen deutschen Automobilhersteller. Grundsätzlich auch hier vielleicht mal für den Anfang, wie siehst du jetzt den deutschen Automobilmarkt?
Extrem schwierig. Ja, es ist der. Ich weiß nicht, wo du anfangen sollst. Man, grundsätzlich war doch mal so gewesen, das war ja mal deutsche Ingenieurskunst, die haben ja alles selber entwickelt, die Motoren selber entwickelt, die hatten dadurch ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, Qualitätsmerkmale, das waren ein Premium-Produkte, ja. Das war irgendwie ja auch eine Art Statussymbol, nicht nur in Deutschland, sondern auch Chinesen haben deutsche Autos gekauft, dass alles zu spät ist. Und dementsprechend haben sich die deutschen Automobilhersteller in China auch die Taschen voll machen können. Die haben hier Milliarden verdient, jedes Jahr. Wenn du allein den Gewinn von Volkswagen jetzt in China anschaust, wie der jetzt weggebrochen ist in den letzten Jahren, wirklich irre. So, letztendlich muss man sagen, dass die den Swing vom Verbrenner hin zum Elektromotor völlig verschlafen haben. Aber was ich dann auch irgendwo vermisst habe, so jetzt gehen wir es an, jetzt packen wir das konsequent an, mal das Thema. Wenn du jetzt Volkswagen beispielsweise mal anschaust, mein einziges Modell, das ich jetzt sage, das ist jetzt akzeptabel, das finde ich nett und schön vom Design, ist der ID3. Auch da streiten sich die Menschen. Also, ist auch, der ID3, bist du wahnsinnig? Nein, ja. den finde ich echt okay. Und den bin ich ja schon oft gefahren, den finde ich auch in Ordnung, grundsätzlich. ID4 und ID5, um Gottes Willen, sage ich, okay. ID7 als Limousine, als Kombi finde ich auch nett, aber preislich jenseits von Gut und Böse und die Reichweite ist eine Katastrophe. So. Letztendlich muss man auch mal sagen, wo will VW eigentlich hin? Ja, jetzt wollen sie, auf der IAA haben sie jetzt bekannt gegeben, oh, jetzt die Modelle, wenn nicht mehr ID3, ID4 heißen, also bekommen jetzt Namen statt Nummern. Das ist ja toll, ne? Also, wow, ich mir gedacht, ne, wenn das jetzt alles ist. Das neue, billigere Modell mit ohne 25.000 Euro, dann sollen es für 20.000 kommen, dann sage ich, okay. Aber wie will denn VW mit den Modellen eigentlich Geld verdienen? Und das ist ja alles entscheidend. Da willst du wieder bei jedem Modell irgendwo draufzahlen, Batterieproduktion und so weiter. Ja, sagst du, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie sie jetzt ab 2027, 2028 oder weiß der Geier, wann sie die Modelle denn endlich mal bringen werden, dass sie damit auch ordentlich Geld verdienen. Und die Positionierung in China, wo sie trotzdem noch Milliarden verdienen, die ist für mich völlig unschlüssig. Ja, jetzt haben sie das neue Auto vorgestellt, ich glaube, den ID Unix. Und wenn du dir mal anschaust, sag ich, um Gottes Willen, damit wollen sie wirklich in China punkten gegenüber BYD, Xpeng, die ich übrigens auch grandios positioniert sehe, auch mit den ganzen Gimmicks, Software und so weiter, wirklich stark. Und eine Flugdrohne, die du vorhin mal angesprochen hast. Ja. Und damit oder mit diesen Modellen wollen sie jetzt gegen den chinesischen Konkurrenten antreten. Da sage ich, ey, sorry. Und schon allein deshalb, ich bin ja VW-Kind, ja, weil Dad hat ja früher Autos verkauft. VW, Audi, Porsche. Es war für mich göttlich, immer in den neuesten Porsche 911 drin zu sitzen und einfach mal zu sagen, hey, wow, seid kleines Kind. Und dann wächst du dann natürlich mit auf. Aber dass ich mir jetzt die Aktie kaufen kann, niemals. Also ich sehe auch wirklich keinen Punkt, wo ich jetzt sage, der wird jetzt für mich für VW sprechen.
Ja, wie sieht es bei Mercedes aus? Ich habe persönlich, muss ich sagen, ich bin absoluter Mercedes-Fan. Ja, ich habe auch genau 20 Jahre altes Fabrikat noch von Mercedes zu Hause. Eine E-Klasse, die hat mein Vater lange, lange Zeit gepflegt. Die durfte ich jetzt vor ein paar Jahren übernehmen. Und warum ich das erzähle ist, wenn ich mich in das Auto reinsetze, und die ganzen Zierelemente anfasse, ja, da ist ja noch nichts groß mit Bildschirm oder so, und da ist gar kein Bildschirm drin, da ist ein Radio drin, aber wenn du die Türverkleidung anfasst, wenn du die Mittelkonsole anfasst, das macht keinen Mucks, und das Auto ist 20 Jahre alt, ja, von 2005 ist das Fahrzeug, und jetzt setze ich mich in einen nagelneuen Mercedes rein oder BMW oder VW. Du fasst an, alles ist am Knarzen und am Knirschen, weil es natürlich alles nur noch irgendwas an Hartplastik ist. Ich finde einfach, dass gerade auch die Premium-Hersteller in Deutschland haben extrem nachgelassen, interieurmäßig. Und das merken meiner Meinung nach auch einfach die Kunden. Du kaufst dir, ich weiß es jetzt nicht, was kostet eine neue E-Klasse, so 65.000 Euro, vielleicht 70.000 Euro, 80, je nach Ausstattung natürlich. Und dann setzt du dich in so ein ja Premium, Mittel- bzw. Oberklasse-Fahrzeug dann nur mal eben mit rein. Und dann knarzt alles. Also das kann es meiner Meinung nach nicht sein. Das tut schon weh im Herzen, wenn man sich das anschaut. Wie siehst du das qualitativ? Ja.
Schön, dass du es erzählst. Das ist natürlich schon die Qualitätsfrage. Ich meine, wie wir vorhin mal ganz kurz angesprochen haben, früher waren sie Premium-Hersteller, Qualitätsvorteil. Ja. Ja. Die Verarbeitung, das war natürlich ein Alleinstellungsmerkmal auch für die deutschen Automobilhersteller. Und jetzt sagst du, okay, in erster Linie kannst du jetzt nur Software und Infotainment wirst du in Zukunft punkten. Also das Auto wird sich bei den Konsumenten wird sich dadurch definieren. Das bedeutet nochmal, Software, Infotainment spielt die erste Geige. Und da ist natürlich auch, wenn du dich reinsetzt, was hat das Auto für mich alles zu bieten? Und da haben die deutschen Hersteller, also jetzt speziell auch Mercedes und BMW schon wahnsinnig viel investiert und haben da jetzt auch schon wahnsinnig viel zu bieten. Die Frage, die ich mir natürlich bei Mercedes jetzt stelle, weil du speziell auch ansprichst, na, was heißt, Fan und alte Verbindungen, sind natürlich schon immer schön, wenn man sowas hat. Aber allein zuletzt, wo sie gesagt haben, hey, Fokus nur auf Luxus und die Autos, die letzte, ob es jetzt der EQE war oder der EQS, da sagst du, wer zum Teufel soll sich denn so ein Auto noch leisten? Und jetzt sind wir nochmal bei China. Wenn wir jetzt sagen, wie oft hat sich der EQS denn im Jahr 2024 in China verkauft? In China pumpen doch auch Hersteller wie jetzt, ja, ob es jetzt BYD ist oder auch jetzt beispielsweise Xiaomi, Preis-Leistungs-Verhältnis weitaus besser im Vergleich zu den deutschen Premium-Herstellern. Deswegen verkaufen sich diese Kanya, die der deutschen Luxushersteller, nicht in China. Und das ist das große Problem. Weil du selber, die nächste Frage liegt ja wahrscheinlich schon auf der Zunge. Ja. Okay, aber letztendlich ist es ja so, Mercedes jetzt wieder Kehrtwende von kompletter Luxusstrategie jetzt wieder zurück. Jetzt müssen wir uns irgendwie anders positionieren. Neuer Kühlergrill, Gordon Wagner, das ist der Chefdesigner, jetzt zuletzt auf einer Messe in Shanghai, neues Modell wieder vorgestellt, so okay, der Kühlergrill wieder anders positioniert, wieder anders aufgebaut. Nee. Ich meine, das kann es ja letztendlich auch nicht sein, das alles am Kühlergrill. Ja, es liegt ja in der Positionierung und in einzelnen Produkten und im Pricing.
Ja, nee, ich hatte jetzt nicht die nächste Frage schon drin, sondern weil du es jetzt in China auch gerade gesagt hattest, EQS oder EQE angesprochen, das Design war auch einfach dieses, wir müssen jetzt eine komplett neue Modellkategorie einfach erschaffen und wir konnten nicht einfach eine S-Klasse nehmen und konnten da Elektromotoren und eine Batterie einbauen, sondern wir mussten dieses super, tut mir leid für die Fans oder für die Leute, die sehen einfach schlecht aus, die Fahrzeuge. Also so finde ich, ein EQE oder ein EQS, das ist kein tolles Design und sie kommen ja jetzt wieder davon weg. Ja, man hat ja gemerkt, ach, wir bauen dann doch wieder eine normale S-Klasse oder eine normale E-Klasse und bauen dann da halt die großen Batterien unten rein und die Elektromotoren und dann haben wir es vielleicht. Weil das grundsätzliche Design ist ja von BMW oder Mercedes, die sind ja schön, die Autos. Ja, das hat sich aber jahrzehntelang zu einem wirklich tollen und klassischen Design einfach entwickelt. Ich persönlich für meinen Teil fand es echt eine sehr ich fasse eine schlechte Idee einfach, dass man diese extra Elektrosparte für machen musste.
Ja, aber da scheiden sich dann wirklich die Geister. Ja, ich fand zum Beispiel ein EQE oder EQS designmäßig, sage ich, ey, wow, da haben sie sich endlich mal was getraut. Oh, ich fand es wirklich gelungen, ja. Es gibt ja, fährst du auf der Autobahn, sagt der neben mir, das sieht ja katastrophal aus. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, weil ich sage, hey, da hat sich Mercedes mal was getraut. Aber
gut. Ja, getraut haben sie sich auf jeden Fall was. Okay. Was machen wir mit der Mercedes-Aktie zum Schluss noch? Lohnt sich das jetzt aktuell, dass wir auf eine langfristige Erholung hoffen oder sollen wir hier auch die Finger lieber...
Ja, sage ich da ganz ehrlich, im Moment sehe ich überhaupt null Argument für BMW, für Mercedes und für Volkswagen. Also ja, am ehesten noch für BMW. Und jetzt muss man einfach mal sehen, wie der CLA jetzt von Mercedes jetzt einschlägt, wie sich da die Verkaufszahlen entwickelt. Wie jetzt die Positionierung und da erwarte ich jetzt auch mal News vom Vorstand, wie das die nächsten Monate da jetzt weitergeht.
Ja, wie es die nächsten Monate weitergeht, fragen wir uns auch bei der Porsche-Aktie. Mhm. Wir schauen mal um die 40-Euro-Marke. Dreht sich ja zwischenzeitlich alles. Wir sind ja zwischenzeitlich schon mal unter 40 Euro auch gerutscht. 44,50 jetzt heute im aktuellen Handel. Aber wir sehen es jetzt hier, wie gesagt, also seit April, ja, hat sich hier, gut, dann sind wir, hat der Aufwärtstrend hat da mal so einigermaßen gestoppt. Seitdem hat sich ja wirklich fast gar nichts mehr wirklich getan. 40 bis 50 Euro, das war so die Range, wobei wir an die 50 Euro eigentlich fast gar nicht mehr herangelaufen sind. Porsche hat extreme Probleme, glaube ich, in China, in Deutschland. Die Absatzzahlen sehen auch nicht so gut aus. Elektro hat man auch eine ganze Menge investiert in die Fahrzeuge. Ich weiß es zum Beispiel vom Taycan, gab es immer große Probleme. Das Fahrzeug wurde wahrscheinlich 1-2 Jahre zu früh in den Handel geschickt. Da gibt es oft Rückrufe für das Fahrzeug. Was ist mit Porsche los, deiner Meinung nach?
Das ist schon schwierig. Ja. Also schwierig ist allen voran. Sie wollten ja auch ganz groß die Elektromobilität hochfahren. Die Ziele haben sie jetzt auch zurückgestellt. Neue Jahresziele wieder formuliert. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viel die Gewinnwarnung ist es in dem Jahr schon war. Also, ja, wie ich es ja vorhin mal erwähnt habe, ja, wenn ich früher so ins Autohaus gekommen bin, wo mein Dad gearbeitet hat, sag ich, hey, hast du dich ins Auto gesetzt? Doch, Porsche, echt irre und Wahnsinn. Und als die an der Börse gestartet sind, da hat natürlich auch jeder gesagt, Mensch, coole Marke, cooles Brand. Mhm. Und die haben ja mit Ziegen geworben, Umsatz bzw. Gewinnmarge zwischen, ich glaube, 15-19% oder langfristig wollen sie sogar 20%. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 5, wenn wir Glück haben. Und letztendlich wird die Porsche-Aktie ja immer noch mit Premium bewertet, wenn man die Kennzahlen ansehen. Und letztendlich musst du sagen, okay, jetzt müssen wir bei Porsche schon langsam mal liefern. Und das große Problem, was du eben auch angesprochen hast, ist China. Im Jahr 2024 haben wir immer noch in China, glaube ich, 56.000 Autos verkauft. 24%, jetzt nagel mich nicht fest, 24% der Verkäufe landen immer noch in China und da verdienen sie immer noch richtig gutes Geld. Und ich stelle mir die Frage, weil alle immer sagen, ja, du musst das China-Problem in den Griff bekommen. Wie wollen sie das in den Griff bekommen? Letztendlich, die Hälfte aller Autos, die in China verkauft werden, sind Elektroautos, Plug-in-Hybride. Und Porsche hat ja, was das betrifft, jetzt wirklich, ich will nicht sagen, nichts zu bieten. Okay, du hast jetzt einen E-Macan. Aber letztendlich wird er zu Preisen verkauft. Du sagst, ich glaube, 80.000 Euro umgerechnet, ja. In China, wo jetzt sagt, hey, da bekomme ich einen Xiaomi, den SU7 oder den YU7, den sie jetzt auch ausrollen. Weitaus besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Autos sind Hingucker. Das sind absolute Granaten, wenn ich mir überlege, du setzt dich rein, dein Handy wird gespiegelt, du hast alles sofort vorliegen. Und die Chinesen sind tech-affin, die wollen solche Autos und die lieben das, sich reinzusetzen. Und es dominiert die Technik und alles funktioniert. Und wir wissen ja alle, haben schon oft genug darüber gesprochen, dass die deutschen Automobilhersteller im Bereich Technik, Software brutale Probleme haben. Mhm. Bei den chinesischen Herstellern, das ist Xiaomi jetzt beispielsweise oder auch Xiaopeng, die Hälfte aller Angestellten sind tech-affin, sind in Software, die Hälfte, keine Ahnung, bei VW sind es, wenn es 10% sind, sind es viel.
Ja, das ist natürlich schon eine Menge. Wir haben jetzt auch den Vorstandswechsel bei Porsche gesehen. Oliver Blume hat er geheißen. Genau, der CEO, er will sich ja jetzt komplett auf Volkswagen konzentrieren, hat Porsche abgegeben. Wird das irgendwas bringen, dass es da eine neue Führung gibt? Oder?
Die Doppelrolle aufgibt, ist sicherlich ein Vorteil jetzt für Porsche. Muss man schon fairerweise dazu sagen. Zwei Tage Porsche, drei Tage VW. Ich meine, erstens sage ich, wer hält es aus? Und zweitens, irgendwie eine Firma fällt da immer unten durch und wird immer hinten angestellt. Und dafür ist Porsche einfach auch zu wichtig und auch VW und die Schwierigkeiten zu groß, dass du sagst, das kann ich als Manager alleine stellen mit beiden Aufgaben. Mhm. Also von daher ist es jetzt absolut korrekt und richtig. Der Schritt hätte eigentlich schon viel eher passieren müssen. Und letztendlich bin ich jetzt mal gespannt, der neue Vorstand, der startet jetzt ab 1. Januar oder ab Januar 2026, man, der hat eine Bündel voller großer Aufgaben zu managen. Ja, da sage ich, ey, wow, das angefangen von der Produktpalette, Zulieferern, das China-Problem ist riesig, sage ich, okay, wie will man das lösen? Ey, Fragezeichen, ich weiß nicht. Und letztendlich stellt sich ja immer noch die Frage, wie wird Porsche langfristig das Problem in den USA und Zölle angehen? Auch in China wird es vielleicht eine Produktion in den USA geben, wo sie immer gesagt haben, werden wir nicht machen, weil es Milliarden kosten will. Oder eine Produktion in China, weiß ich nicht. Oder es mit Audi zusammen oder mit dem chinesischen Partner zusammen. Die Möglichkeit besteht ja, aber du musst ja irgendwas tun. Und letztendlich jetzt so weiter wursteln, wie wir in Franken sagen, das bringt ja überhaupt nichts. Ja, und für die Aktionäre ist eine absolute Katastrophe. Und da würde ich mir jetzt schon mal wünschen, dass du sagst, okay, wir gehen jetzt Probleme aktiv an. Porsche wollte ja auch eigene Batterieproduktion hier und da. Und sagt, also als kleiner Hersteller, als Premium, als Luxushersteller, eigene Batterieproduktion, hey, und das ist ein generelles Problem, was wir in Deutschland haben und in Europa, dass wir auch von der Produktion, von der Wertschöpfungskette und die Batterie vollkommen abhängig von den chinesischen Herstellern sind. Das sehe ich schon als extrem große Gefahr.
Was machen wir mit der Porsche-Aktie dann? Du hast gerade am Anfang gesagt, eigentlich für die aktuellen Kennzahlen, die wir bekommen, noch deutlich zu teuer. Wir hatten die Porsche-Aktie im Hoch bei 121 Euro ungefähr. Jetzt stehen wir bei 44, haben schon unter 40 Euro. Ich glaube, die 36 oder 37 Euro haben schon mal nach unten angetatscht. Ein Trauerspiel. Also anders kann man es ja einfach leider nicht nennen. Wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft besser laufen. Das ist keine Frage. Aber also jetzt in der aktuellen Situation, siehst du da irgendwas für einen Turnaround in den nächsten Monaten? Ich meine, hast du mir die Antwort schon gegeben, aber...
Eigentlich sehe ich nichts. Ja, also da ist es ja echt ganz nach Olli Kahn. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich will die Porsche-Aktie kaufen, dann hat er im Interview immer gesagt, boah, wir brauchen Eier. Ja. Aber... Also einzig und alleine, wo ich sage, das ist mal ein positives Zeichen. Das war ja die Tatsache, dass nach einer letzten Gewinnwarnung sagst, da hat die Aktie jetzt nicht mehr großartig zurückgesetzt. Das bedeutet ja auch, wir haben die Marke so um 40 Euro oder 39, hast du gerade rein von der technischen Seite her, hat die Marke jetzt immer wieder gehalten. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt schon mal so ein Punkt gewesen ist, zu sagen, okay, Jetzt haben wir die ganzen negativen Nachrichten jetzt mal verkraftet und haben sie jetzt einfach mal eingepreist. Und mit der letzten Gewinnwarnung könnte ich mir jetzt schon auch vorstellen, dass jetzt einfach mal mit Elektromobilität und Pipapo, dass das jetzt mal alles drin ist. Mhm. Aber nochmal, da muss das Management jetzt schon auch in den nächsten Wochen und Monaten liefern und einfach mal positive Aspekte liefern und sagen, da geht der Weg jetzt auch langfristig hin. Wir haben es eben schon angesprochen, China, USA, Produktpalette, Positionierung im Immobility-Bereich und so weiter.
Also grundsätzlich, der Verstand würde sagen, nein, aber wenn man Eier hat, müssen wir das rausschneiden. Ich glaube, das können wir noch so sagen bei uns auf dem Kanal. Wenn man also affin ist, wenn man so ein bisschen risikofreudig ist, ja, wenn man spekulativ unterwegs ist für die Porsche-Aktie und dann darauf hofft, dass wir eben da mit dem neuen CEO im Januar, dass wir da eine neue Erfolgsstrategie bekommen, könnte man jetzt günstig einkaufen, wenn man sehr spekulativ unterwegs ist.
Von der Formulierung her würde ich das mal so stehen lassen.
Dann lassen wir das so stehen. Jochen, ich sag vielen Dank.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Für das Gespräch, genau. Am Freitag gibt es wieder eine neue Ausgabe Börsentalk, richtig?
Diesmal leider nicht, ja.
Aber nächsten Freitag. Dafür aber dann nächsten Freitag wieder.
Auf jeden Fall.
Darauf können Sie sich schon freuen. Ja, wir hoffen, dass Ihnen der kleine Überblick zum Thema Automobilität gefallen hat. Sie wissen jetzt, was Sie mit den einzelnen Werten machen sollen. Jochen, ich sag vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Machen Sie es gut.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.